Kulturradio. Die Kunst zu hören. Kulturtermin.
Also ich nehme jetzt mal einkaufen gehen. Man kommt in den Laden. Dann gibt es unheimlich viel Licht, unheimlich viele Produkte. Durch dieses Licht leuchten die Farben dann wahrscheinlich irgendwie nochmal subjektiv intensiver. Und dann noch zusätzlich Werbung für irgendwas, was man kaufen soll. Und Hypnosetherapie beim Zahnarzt und Menschen, die sich durch enge Gänge quetschen und Kinder, die schreien. Und wenn das dann alles so ungefiltert im Gehirn ankommt, dadurch führt das dann natürlich schon zu einer Überreizung im Gehirn von einem Hochsensiblen, wo dann jemand, der nicht hochsensibel ist, das ganz gut ausblenden kann. Der wird die Farben wahrscheinlich nicht so wahrnehmen und die vielen Produkte, vielleicht macht er sich auch gar keinen Kopf darüber und blendet die Leute aus und dann ist das für ihn relativ entspannt.
Die Psychologin Sandra Konrad, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Differentielle Psychologie und psychologische Diagnostik der Helmut-Schmidt-Universität, der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Konrad gehört zu einer seltenen Spezies, denn sie ist eine der wenigen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in Deutschland, die am Phänomen der Hochsensibilität forschen. Zwischen 15% und 20% der Menschen weltweit sollen hochsensibel sein, Männer wie Frauen gleichermaßen. Viele Hochsensible sind eher introvertiert. Nach einem langen Tag müssen sie die vielen Eindrücke oft lange verdauen. In Menschenmassen sind sie schnell überfordert. Andere stresst ein unruhiger Tisch im Restaurant. Sie ertragen laute Musik nicht, ein Durcheinander von Gerüchen, schnelle Bildabfolgen in Filmen oder eine undifferenzierte Argumentation in Streitgesprächen. Kurz, sie leiden deutlich schneller als andere Menschen unter Reizüberflutung. Gleichzeitig gelten Hochsensible oft als besonders kreativ. Viele haben ein reiches und intensives Gefühlsleben, können gut zuhören und haben ein Gespür für Stimmungen von anderen Menschen. Andere arbeiten sehr akkurat, denken viel nach und haben häufig einen hohen moralischen Anspruch. Vielfach zieht es sie zu Berufen wie Therapeut, Künstler, Seelsorger. Sie arbeiten aber auch zum Beispiel als Mathematiker, Archivare. Viele zieht es in die Natur. Das Phänomen Hochsensibilität ist jedoch nicht unumstritten. Den Begriff gibt es seit 1997. Bis heute ist er offiziell noch nicht voll anerkannt. Eine Ursache? Die immer noch zu geringe Forschung. Kern der Kritik sind in der Regel nicht die typischen Anzeichen einer Hochsensibilität, sondern deren Deutung. Für hochsensible Menschen selbst eher eine sekundäre Frage.
Ich spüre das körperlich, da gibt es einen Flirren, also so als wären meine Nerven überreizt,
sagt die Berliner Mediatorin Tatjana Petersen.
Und eine ganz starke Erschöpfung. Das kann, wenn die Überreizung zu groß sein, sogar in eine Niedergeschlagenheit und in einem depressiven Zustand münden, dass ich einfach zu nichts mehr Lust habe und eigentlich nur noch im Bett liegen könnte. Ich spüre es in den Knochen und ich merke auch, ich werde gereizt, ja. Dass ich dann ganz schnell auch hochgehe, ja, laut werde.
Andere Hochsensible berichten von starken Kopfschmerzen bei Überreizung. Von Schwindel oder Übelkeit bis hin zum Erbrechen, von Muskelschmerzen, Schlafstörungen, Muskelzuckungen oder sogar einem Nervenkollaps. Tatjana Petersen kennt solche Überreizungszustände schon seit ihrer Kindheit, in den 60er Jahren in einem baden-württembergischen Industriestandort. Bei ihren Eltern stößt sie auf völliges Unverständnis.
Tatjana ist empfindlich und stell dich nicht so an. Das sind Sätze, die ich ganz früh gehört habe und sehr oft gehört habe. Und das wollte ich nicht sein. Ich wollte ja, dass mich meine Eltern toll finden. Und das, was ich war, war offensichtlich nicht richtig.
Denn eine sprichwörtliche Prinzessin auf der Erbse, das will die junge Tatjana nicht sein. So entwickelt sie Methoden, sich sozial anzupassen.
Ich wollte einfach sein, wie die anderen auch. Ich wollte auch robust sein. Und ich sehe ja eher auch robust aus. Ich bin groß und stark und dann muss ich das auch innerlich sein. Und habe dann die Flucht nach vorne angetreten und wurde dann, glaube ich, besonders mutig, besonders laut, besonders forsch und habe gemerkt, dass das funktioniert, also dass ich das kann und war da erstmal sehr stolz drauf.
Sie geht einen erfolgreichen Berufsweg mit überlangen Arbeitstagen und ständigem Kontakt mit Menschen. Bis ihr letzter Job als Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit einer großen Berliner Kulturinstitution sie in die Knie zwingt. Jeden Tag viele öffentliche Termine, Umgang mit Medien, repräsentieren ständige Störungen. Tatjana Petersen wird ernstlich krank und erkennt, dass sie das permanente im Außensein nicht aushält, dass ihr die Rückzugsmöglichkeiten fehlen, dass sie überflutet wird von Reizen, dass es gegen ihre eigentliche Natur ist. Der Begriff Hochsensibilität stammt von der klinischen Psychologin Elaine Aron. 1997 veröffentlicht sie die Ergebnisse mehrerer langer Studien mit weit über 1000 Teilnehmern in einer der renommiertesten amerikanischen Fachzeitschriften, dem Journal of Personality and Social Psychology. Ihre Interviews und Erkenntnisse aus Fragebögen hat sie zu einem Gesamtbild zusammengesetzt, kombiniert mit den Ergebnissen früherer Einzelforschungen, zum Beispiel aus Studien zur Belastbarkeit von Menschen und Tieren des Verhaltensforschers Ivan Pavlov oder aus den Arbeiten des Psychiaters und Psychoanalytikers C.G. Jung. Die Wissenschaftlerin Sandra Konrad über Elaine Aron.
Per Definition sagt sie, dass es also eine höhere sensorische Verarbeitungssensitivität ist, was bedeutet, dass Reize, egal ob intern oder extern, intern würde bedeuten, sowas wie mentale Zustände, ich mache mir über irgendetwas Gedanken, oder äußere Reize wie Lärm, Licht, Einflüsse, dass die eben stärker wahrgenommen werden und möglicherweise auch stärker verarbeitet werden.
Trotz des Namens, Hochsensibilität bezieht sich also nicht in erster Linie auf eine emotionale Empfindsamkeit, sondern auf eine physiologische Besonderheit. Grundsätzlich filtert das Gehirn bei allen Menschen einen Großteil der kognitiven, informationellen, körperlich-sinnlichen oder emotionalen Informationen noch vor der bewussten Wahrnehmung wieder heraus, wie zum Beispiel das Dauergeräusch einer Straße oder permanente Werbung. Diese Filter sind bei einem Teil der Menschen jedoch offenbar deutlich schwächer ausgeprägt. Unklar bisher noch, nimmt das Gehirn eines hochsensiblen Menschen auch grundsätzlich mehr Impulse auf? Oder ist die Menge gleich, ihr Gehirn stuft aber mehr Reize als bedeutsam ein? In jedem Fall scheinen die Eindrücke von Hochsensiblen mehr Tiefenschärfe zu haben, modern gesprochen mehr Pixel pro Bild, eine höhere Auflösung. Auf diese Weise erhöht sich die zu verarbeitende Datenmenge. Die innere Festplatte, um es so zu sagen, ist bei einem hochsensiblen Menschen deutlich schneller voll. Er muss also mehr verarbeiten. Manche Wissenschaftler vermuten, dass die Verarbeitung zusätzlich auch gründlicher ist. Elaine Aron wie auch Sandra Konrad gehen davon aus, die Hochsensibilität ist genetisch und pränatal bedingt, sie würde also vererbt. Meist ist wohl mindestens ein Elternteil hochsensibel, nicht selten wird aber auch eine Generation übersprungen. Dennoch bleibt die Hochsensibilität bisher ein Konzept, noch ist es nicht wissenschaftlich bestätigt. Manche Forscher gehen davon aus, dass zur Beschreibung des Phänomens auch andere, bisher schon gebräuchliche Theorien ausreichen, wie zum Beispiel die Arousal-Theorie zu verschiedenen Reizschwellen beim Menschen. Für Sandra Konrad ist auf jeden Fall klar, Hochsensibilität ist weder eine Krankheit noch eine Persönlichkeitsstörung, sondern vermutlich eher eine neurologische Besonderheit, vergleichbar mit der Linkshändigkeit. Dennoch sei es schwer, die Hochsensibilität eindeutig nachzuweisen.
Das liegt zum einen halt auch daran, dass so viele Einflüsse da noch eine Rolle mitspielen, die sich sehr schwer einfach ausschalten lassen. Also ich denke da zum Beispiel an Depressionen oder an eine Angsterkrankung, dann macht das natürlich schon sensibler, ne? Und insofern kann halt so eine Hochsensibilität auch überlagert sein von einer psychischen Störung oder eben auch andersrum, dass die psychische Störung im Vordergrund steht und derjenige ist eigentlich hochsensibel. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch nicht sagen, dass jemand, der eine Depression hat, nicht hochsensibel ist. Es kann beides auch zusammen auftreten und ähnlich ist das halt auch mit körperlichen Erkrankungen.
So können zum Beispiel auch Schilddrüsenprobleme oder Störungen des Hormon- und Botenstoffhaushalts die Sensibilität verändern. Umgekehrt können hochsensible Menschen durch ungünstige Umweltbedingungen durchaus psychisch krank werden. Etwa durch eine Spirale aus mangelnder Anerkennung von außen und Selbstabwertung. Oder auch durch eine chronische Reizüberflutung, zum Beispiel durch einen Beruf mit einem hohen Lärmpegel oder einen Lebensstil ohne Ruhephasen. An der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg laufen derzeit gut 20 Einzelstudien, um der Hochsensibilität auf die Spuren zu kommen. Neben wissenschaftlich fundierten Fragebögen und Interviews sollen auch vermehrt physiologische Daten gesammelt werden. Sandra Konrad und ihre Kollegen nutzen unter anderem den sogenannten Eye-Tracker, eine spezielle Kamera.
Hier haben wir wie ein Proband ein Bild betrachtet und der Eye-Tracker, der zeichnet dann quasi auf, wo derjenige hingeschaut hat und wie lange er beispielsweise einen bestimmten Bildausschnitt oder so betrachtet hat. Und dann können wir sehen, ob die Person dann mit den Augen woanders hingegangen ist, ob sie wieder zurückgekommen ist. Und wir können dann sehen, ob die Pupillen sich geweitet haben oder ob die sich eng gestellt haben. Und schlussendlich können wir sehen, ob eben bestimmte Augenbewegungsmuster vorherrschen.
Der Vorteil bei den Augenbewegungen, sie sind kaum manipulierbar. Menschen können sich hier nicht verstellen. Die Hypothese der Forscher, die Augenbewegungsmuster von hochsensiblen Menschen unterscheiden sich deutlich von denen bei Nicht-Hochsensiblen. Dies würde auf eine andere Gehirnaktivität hindeuten. Auch die Magnetresonanztomographie, kurz MRT, eingesetzt zum Beispiel in einer Studie der Universität Peking 2011, liefert wertvolle Hinweise.
Man weiß zum Beispiel auch durch Untersuchungen mit dem MRT, oder mit funktioneller Bildgebung, dass gerade bei visuellen Reizen die Zentren, die eben für die visuelle Verarbeitung im Gehirn zuständig sind, eben stärker aktiviert sind als im Vergleich jetzt zu nicht hochsensiblen Personen. Das Blut bindet halt an den Stellen mehr Sauerstoff und man geht dann halt davon aus, dass da eben eine stärkere Verarbeitung stattfindet.
Gerade in sehr turbulenten Situationen werde ich ganz ruhig. Also manche Menschen werden ja sehr aufgeregt. Ich werde dann besonders ruhig.
Gerhard Huhn, geboren 1945 im Ruhrgebiet, studierter Jurist und Verleger, heute Internetunternehmer und Coach für berufliche Entwicklung. Viele hochsensible Menschen mögen keine großen Veränderungen. In vorübergehenden Notfallsituationen sind sie aber oft ausgesprochen nervenstark und behalten den Überblick. Als junger Mann musste Huhn als Bereichsleiter in einer amerikanischen Marketingfirma immer wieder unter Hochdrucksituationen funktionieren.
Also zum Beispiel, wir hatten eine große Veranstaltung mit 3000 von unseren Mitarbeitern und da sollte der Vizepräsident der Firma aus den USA kommen und eine Rede halten. Und ich war damals 27 und hatte meinem Chef, dem Geschäftsführer der Firma, eine Rede für diesen Abend vorbereitet. Und wir haben dann 2 Stunden vor Beginn der Veranstaltung erfahren, dass dieser Vizepräsident nicht kam. Und da hat mein Chef dann ganz schlechte Laune gekriegt und hat gesagt, mit der Laune kann ich jetzt nicht vor diesen 3000 Leuten reden. Und du hast ja die Rede vorbereitet, halte du die Rede. Ja, und dann stand ich dann im nächsten Moment vor den 3000 Leuten, musste die Rede halten.
Lange Zeit war Gerhard Huhn gar nicht bewusst, dass seine Fähigkeiten Teil einer Hochsensibilität sind. Denn er hat die typischen Eigenschaften nie als nachteilig empfunden, deshalb auch kein Bedürfnis gehabt, nach Ursachen zu forschen. Trotzdem arbeitet er heute lieber selbstständig. Nach Tagen intensiver Arbeit mit Menschen oder in seinem Büro zieht er sich in seine Wohnung zurück. Hier gibt es keinen Fernseher, kein Telefon, kein Internet. In dieser absoluten Abgeschiedenheit kommt Huhn zu neuen Kräften. Wie vielen hochsensiblen Menschen waren Gerhard Huhn in seinem langen Berufsleben Strukturiertheit und präzises Arbeiten immer ein tiefes Bedürfnis. Sowohl bei seiner eigenen Arbeit wie auch bei seinen Mitarbeitern.
Also das hat zu einigen Fluktuationen in der Anfangszeit, sowohl in meiner Kanzlei wie dann auch in dem Verlag, den ich parallel aufgebaut habe, geführt. Aber ich habe dann die Menschen gefunden, die präzise arbeiten. Und dann war das auch eine Freude, mit denen zusammenzuarbeiten.
Ein grober Ton ist Gerhard Huhn ein Greuel. Generell ist es für ihn selbstverständlich, bei jeder Handlung auch die Folgen mit einzubeziehen. Er denkt systematisch und stark vernetzt. Undifferenzierte, emotionslastige Diskussionen sind ihm zuwider.
Das nervt. Und das nervt eindeutig. Und früher habe ich dann mich bemüßigt gefühlt, in das Gespräch Struktur reinzubringen oder Tiefe oder nachzuhaken. Aber da ist dann auch im Laufe der Jahrzehnte eine gewisse Gelassenheit eingekehrt. Und wenn es geht, wende ich mich dann ab und suche mir andere Gesprächspartner bei meiner größeren Veranstaltung. Und ansonsten ja, muss ich das dann aushalten. Aber ich fühle mich dann hinterher auch entkräftet und ermüdet.
der Ausbildung zum Mediziner, zur Medizinerin ist die Hochsensibilität bisher praktisch kein Thema. Manche Ärzte bezweifeln das Konzept sogar komplett. Obwohl hochsensible Menschen häufig geringer dosierte Medikamente benötigen und sich hinter mancher Angststörung oder Stresskrankheit wie Burnout oder Herz-Kreislauf-Beschwerden eigentlich eine nervliche Überforderung verbirgt. Dennoch gibt es Ärzte, die typische Anzeichen der Hochsensibilität aus ihrer täglichen Praxis kennen und ernst nehmen.
Wissen Sie, wir haben ja sowieso unsere Not mit der Einteilung der Krankheiten. Diese Klassifikation, die internationale, die kam zum ersten Mal in den 80er Jahren und dann wurde das ja alles nochmal überarbeitet, umgestellt und mit amerikanischem Einfluss,
sagt die Neurologin und Psychiaterin Erika Plönzke.
Aber dadurch, dass ich Arzt bin und immer die Nähe zur Biologie habe, also zum normalen physiologischen, ist mir schon aufgefallen, also beim Händedruck. Was hat der für einen Händedruck? Und wie ist sein gefühlsmäßiger Kontakt? Wenn ich einen Patienten neurologisch untersuche, sind ja auch Leute, die ganz gesteigerte Reflexe haben. Das spricht ja auch für eine Steigerung im autonomen Nervensystem. Da zeigen sich deutlich Unterschiede, bis ins Körperliche hinein.
Erika Plönzke sieht die Hochsensibilität in erster Linie als ein vegetatives Phänomen. Die meisten Patienten, die zu ihr kommen, leiden unter Depressionen, Angststörungen, Borderline oder Schlafproblemen. Einige sind hochsensibel. Sie verhielten sich oft auffallend kontrolliert, hätten ein starkes Bedürfnis, sich und ihr Innenleben zu schützen. Schon seit ihren Anfangsjahren als Therapeutin, noch in der DDR, klopft Erika Plönzke regelmäßig ab, ob der Patient oder die Patientin hochsensibel sein könnte.
Das ergibt sich aus der Exploration und die ist tiefenpsychologisch. Also Kindheit, Prägung, Entwicklungsphasen, eigene Stärken. Und ich muss manchen Leuten auch erstmal bewusst machen, welche Vorteile oder Stärke die Hypersensibilität bedeutet. Ne?
Denn viele Hochsensible, besonders die mit psychischen Problemen, empfinden sich selbst als minderwertig, haben das Gefühl, sie können nicht mithalten in dieser Welt. Viele von ihnen haben auch zu Schulmedizinern wenig Vertrauen. Sie suchen lieber die wenigen spezialisierten Psychologen auf, oft aber auch Heilpraktiker oder spezielle Coaches. Denn die gehen deutlich pragmatischer mit Hochsensibilität um als die Wissenschaftler. Unter ihrem Anderssein leiden vor allem psychisch belastete Hochsensible, hat Erika Plönzke festgestellt.
Sie haben schon mitgekriegt, dass sie geräuschempfindlicher sind, lichtempfindlicher sind, schreckhafter sind und sich sozial isolieren. Und das dann meistens über die ganze Biografie, also auch über alle Schwellensituationen. Schwellensituation ist ja nun Einschulung, Pubertät, Berufsfindung, Partnerfindung und so weiter. Die isolieren sich und ziehen sich zurück und sagen, so fühle ich mich eigentlich am besten mit mir alleine.
Ihre hochsensiblen Patienten neigen häufig zu Vermeidungen oder zum Rückzug von der Welt, ist Plönzkes Erfahrung. Dennoch, die Besonderheit an sich sei keine Krankheit, betont auch sie. Entscheidend sei, in welchem Umfeld der Mensch aufwächst. Erkennen die Eltern intuitiv die Besonderheit und unterstützen das Kind entsprechend, wird es in der Regel genauso glücklich wie andere auch oder sogar glücklicher. Wird das Kind jedoch allein gelassen, die Hochsensibilität gar bekämpft oder verspottet, ist das Kind insgesamt nicht geborgen und geschützt, können die Folgen allerdings noch verheerender sein als bei anderen Kindern. Manch eine neurotische Störung, sogar psychische Krankheit, hat hier ihre Ursache, so die Erfahrung von Erika Plönzke.
Mama, soll ich heute diese neuen Schuhe anziehen mit den Blumen?
Leonie ist 7 Jahre alt. Bis sie 4 war, wollte sie auf dem großen Spielplatz in der hessischen Kleinstadt am liebsten ganz allein sein. Waren ältere Kinder oder wilde Jungs da, klammerte sie sich überfordert an ihre Mutter auf der Bank. Schon im Bauch war sie ein eher schreckhaftes Kind, erzählt Mutter Anja Jonsson.
Ich erinnere mich daran, dass einmal eine Tür zugefallen ist, so einfach durch den Windzug. Und sie hat im Bauch einen totalen Panikanfall gekriegt. Das war ganz komisch. Also es fühlte sich an wie so ein Hase, der irgendwie mit den Beinen zappelt und irgendwie nicht raus kann und weg will. Ne? So. Und auch als Baby. Also sobald ein Hund gebellt hat, eine Tür zugefallen ist, ein Motorrad vorbeigefahren ist, war sie wirklich wach und hatte Angst und hat geschrien.
Schon als 3-Jährige verträgt Leonie keine Überraschung, noch nicht einmal positive Überraschungen. Sie will über jede Veränderung informiert werden. So kann sie sich gedanklich darauf vorbereiten. Die erste Übernachtungsfahrt im Kindergarten. Leonie weint schon Wochen vorher jeden Morgen beim Aufwachen. Als es dann soweit ist, klappt die Sache problemlos.
Sie quetscht uns ja auch aus und sie äußert auch ihre Ängste. Also das sind erstens, finde ich, zwei tolle Eigenschaften, wo ich auch bei anderen Kindern mitbekomme, dass sie das nicht tun. Also sie äußern ihren Eltern gegenüber Ängste nicht, weil die gar nicht das können. Also sie konnte in einem Alter ihre Ängste formulieren und sich dann damit ja auch ihre Ängste nehmen lassen. Und das ist ja ein tolles Talent. Ist halt ein anderer Weg, ne, als wenn man sich so unbedarft reinwirft und erst mittendrin merkt, so, ne, ein bisschen schwierig jetzt oder so. Mir ist eigentlich ihr Weg ganz sympathisch und ich finde es schon auch bewundernswert. Also so dieses Durchdenken und Äußern und Formulieren und Verarbeiten und Verstehen. Also es hat unheimlich viel mit Verstehen zu tun. Also sie hat auch Situationen verstanden, wo ich nicht gedacht hätte, dass meinetwegen 3 oder 4 Jahre altes Kind das schon so erfasst. Ich weiß, wer das ist, wenn du da malst.
Auch nicht sagen, okay? Okay.
Behutsam haben Anja Jonsson und ihr Mann Leonies Grenzen ausweiten können. Schuleinführung, Kindergeburtstag, Schwimmkurs, nie sind sie ausgewichen. Durch die Erfolgserlebnisse ist Leonie stabiler geworden und hat innere Sicherheit gewonnen. Seit sie nun in der Schule ist, ist vieles leichter geworden. Und die kleine Schülerin fällt vor allem mit ihren Stärken auf.
Sie kann sich unheimlich gut konzentrieren. Ja, also wenn sie eine Sache gefunden hat, die sie gerne macht, kann sie sich total toll rein vertiefen und macht es sehr gründlich, sehr säuberlich, sehr ordentlich und eigentlich immer bis zum Schluss. Und das war auch schon immer so. Also ist auch im Kindergarten aufgefallen, dass sie Dinge, die sie sich vornimmt, wirklich ganz toll zu Ende führt und danach aufräumt. Ne? Also wirklich so ganz gewissenhaft auch mit den Dingen umgeht und Deckel wieder zumacht.
Derzeit scheint die Forschung den Erkenntnissen der Praxis hinterherzulaufen. Doch langsam verdichten sich auch für die Wissenschaftler die Anzeichen, dass das von Elaine Aron entwickelte Konzept Hochsensibilität zutreffen könnte. 2011 lieferten zum Beispiel dänische Forscher erste Erkenntnisse, dass ein höheres Sensibilitätsniveau zum Teil auf ein spezielles Serotonin-Transportergen zurückzuführen ist. Auch, dass die Besonderheit genetisch bedingt ist, wird deutlicher, nachgewiesen in einer großen Studie chinesischer Wissenschaftler. Evolutionsbiologisch wäre es durchaus schlüssig, dass ein kleiner Teil einer Gruppe eine höhere nervliche Durchlässigkeit hat. Eine Mischung aus robusten, vorpreschenden Machern und nachdenklichen, Gefahren früh erfassenden Warnern könnte dem Schutz und der Erhaltung einer Gruppe dienen. Die Wissenschaftlerin Sandra Konrad von der Bundeswehr-Universität Hamburg.
Es ist unbestritten, dass sich Menschen in ihrer Wahrnehmung unterscheiden und man weiß, dass auch die Rezeptoren unterschiedlich funktionieren und dass halt eine ziemlich große Variabilität da ist. Das ist halt auch so der Punkt, wo ich eben denke, mir fällt keine logische Begründung ein, warum es das nicht geben soll.
Gesellschaftlich gesehen würde eine wissenschaftliche Absicherung der Hochsensibilität eine kleine Revolution bedeuten. Denn gerade in der heutigen reizüberfluteten, immer heterogeneren, häufig eher narzisstischen Lebenswelt rutschen viele Hochsensible, Kinder wie Erwachsene, durch soziale Raster. Sie müssen der nervlichen Überforderung oft ausweichen, manche vereinsamen. Auch in der Arbeitswelt geht in Großraumbüros ohne Rückzugsmöglichkeiten, unter Zeitdruck, Arbeitsverdichtung, ständiger Verfügbarkeit und ruppigen Umgangston vermutlich viel Potenzial verloren. Die Mediatorin Tatjana Petersen, der Jurist und Unternehmer Gerhard Huhn zumindest, wissen um ihre speziellen beruflichen Fähigkeiten.
Da bringt es unheimliche Vorteile und das merke ich, weil ich ja immer mit einem Kollegen oder einer Kollegin mediere, dass ich Dinge wahrnehme, die die nicht wahrnehmen, die aber da sind. Ja? Und das empfinde ich als einen großen Schatz. Ich kriege immer wieder gespiegelt, dass Menschen sich einfach sehr verstanden fühlen. Und es ist einer der wichtigsten Voraussetzungen, dass das Verfahren funktioniert, dass die Menschen sich verstanden und gesehen und gehört fühlen.
Ich denke, ich kriege sehr schnell mit die Muster von Situationen und die Dynamiken, die in Prozessen stecken und nehme auch sehr früh wahr mögliche spätere Entwicklungen.
Inzwischen wird an rund 50 Universitäten weltweit am Thema und an seinen Unterthemen geforscht. Dazu kommen etliche Forschungseinrichtungen, die sich speziell mit der Hochsensibilität von Kindern befassen. Früher oder später werden sie vermutlich immer klarere Antworten geben können, wie die Hochsensibilität genau zu definieren ist und welche konkreten Abläufe im Gehirn anders sind.
Langsam und mühselig nährt sich das Eichhörnchen, ne? Das ist wirklich so.